Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen.
Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Christian Dirks, Fachanwalt für Medizin und Sozialrecht, Facharzt für Allgemeinmedizin. An der Charité kümmere ich mich um Gesundheitssystemforschung und ich habe heute die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, den Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patientinnen und Patienten mit einer seltenen Krankheit rund 5 Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenige Patienten mit seltenen Krankheiten auch geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen und zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, beteiligen sich seit dem Jahr 2021 über 30 Experten aus den Kreisen der Patienten, der Medizin, der Versorgung, der Forschung, der Politik und der Gesundheitsökonomie, aber auch der Ethik und des Rechts bei Change for Rare. Ende des letzten Jahres, also 2022, sind 15 dieser Experten 2 Tage lang für die Change for Rare Werkstatt in Berlin zusammengekommen und haben dort in intensiver Zusammenarbeit die über 100 identifizierten Herausforderungen in der Versorgung der Menschen mit seltenen Erkrankungen validiert und priorisiert. Auf dieser Basis wurden über 70 Lösungsvorschläge entwickelt, für die anhand der 3 Parameter Dringlichkeit, Umsetzbarkeit und Relevanz für die Patienten mit seltenen Erkrankungen 5 konkrete Lösungskonzepte ausgewählt wurden. Die Zielsetzung ist, über diese 5 Lösungskonzepte eine transparente und patientenorientierte Diskussion zu führen, damit im Ergebnis umsetzbare, zielgerichtete und praxisgerechte Lösungen zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen implementiert werden können. All diese Erkenntnisse seit Beginn der Initiative haben wir dieses Jahr in unserem Change for Rare Whitebook mit dem Titel Seltene sind nicht selten gebündelt. Das Whitebook ist erst kürzlich erschienen und beschreibt unter anderem die 5 Lösungskonzepte in den Bereichen Datenerhebung, Datennutzung, Patientenpartizipation, Versorgungsstrukturen und Versorgungsprozesse. Im Vorfeld unseres heutigen Roundtables habe ich bereits Gespräche mit den ausgewiesenen Experten über diese 5 Lösungskonzepte geführt und mit ihnen besprochen, wie diese praktisch umgesetzt werden können. Steigen Sie ein und diskutieren Sie mit uns für die Verbesserung der Versorgung der Menschen mit seltenen Erkrankungen. In den nächsten 90 Minuten werden wir die Herausforderungen und Zielsetzungen dieser 5 Lösungskonzepte aus dem Whitebook vorstellen und Umsetzungsmöglichkeiten diskutieren. Und wir freuen uns ganz besonders auch auf Ihren Beitrag in dieser Diskussion. Wir haben 2 kurze Umfragen für Sie vorbereitet und werden während der Diskussionsrunde die Ergebnisse mit Ihnen und den hier anwesenden Experten teilen. Zusätzlich sind wir natürlich auch an Ihren Fragen interessiert. Daher finden Sie unter der Umfrage ein Fenster, über welches Sie uns Ihre Fragen an die Experten schicken können. Eine Auswahl davon werde ich dann auch gern während des Roundtables stellen und die Antworten mit den Experten diskutieren. Doch bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen unsere Change for Rare Experten von unserem heutigen Roundtable vorstellen. Frau Professor Dr. Silvia Thun. Silvia Thun ist approbierte Ärztin und Ingenieurin für biomedizinische Technik. Sie ist Universitätsprofessorin für digitale Medizin und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, dem BIH, an der Charité, wo sie den Bereich E-Health und Interoperabilität leitet. Silvia Thun ist Vorsitzende des Interop Councils, dem nationalen Expertengremium für Interoperabilität, und sie gilt als, ich darf wohl sagen, die anerkannte Expertin für nationale und internationale Standards im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen. Frederik Richter. Herr Richter ist Rechtsanwalt und Vorstand der Stiftung Datenschutz, die als Diskussionsplattform zu Fragen der Datenpolitik und des Datenschutzrechts dient. Frederik Richter ist unter anderem Mitglied des beim Bundesdigitalministerium eingerichteten Beirats Digitalisierung Deutschland und der Fokusgruppe Datenschutz des Digitalgipfels, muss es heißen, der Bundesregierung, und Kolumnist der Fachzeitschrift Privacy in Germany, der PING, ist er auch. Professor Dr. Christoph von Kalle. Christoph von Kalle ist seit 2019 Vorsitzender des Direktoriums für klinisch-transnationale Wissenschaften am Berlin Institute of Health, dem bereits erwähnten BIH, und Gründungsdirektor der Clinical Study Center des BIH und der Charité. 2019 bis 2022 war Herr von Kalle Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und er hat außerdem das Nationale Zentrum für Tumorerkrankung in Heidelberg als Gründungsdirektor aufgebaut und über 10 Jahre geleitet. Sein Interessenschwerpunkt sind die Diagnostik und die Gentherapie seltener Erkrankungen. Herzlich willkommen, Herr von Kalle. Professor Dr. Jürgen Schäfer. Jürgen Schäfer leitet das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Marburg. Er ist dafür bekannt, sich um komplexe und schwer zu diagnostizierende Patienten zu kümmern. Er ist akademischer Direktor in Marburg und wurde dort 2005 auf die bundesweit erste Professur für präventive Kardiologie berufen. Jürgen Schäfer wird, ich glaube, ich darf das hier sagen, auch als der deutsche Dr. House bezeichnet. Und er hat mehr als 100 wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften, zahlreiche Buchbeiträge und mehrere Bücher verfasst. Herzlich willkommen, lieber Herr Schäfer. Und schließlich Martina Stamm-Fiebig. Frau Stamm-Fiebig ist seit 2013, also seit 10 Jahren jetzt, Mitglied des Deutschen Bundestages und ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss, der eigentlich ja Ausschuss für Gesundheit ist. Seit 2018 ist sie aber auch die Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und Berichterstatterin der SPD für die Themen Arzneimittel, gemeinsame Selbstverwaltung, Medizinprodukte, Patienteninteressen und Beratung sowie gesundheitlicher Verbraucherschutz, Heil- und Hilfsmittel. Und damit darf ich sagen, sind Sie auch geborenes Mitglied in unserem Change for Rare Expertengremium, liebe Frau Stamm-Fiebig. Und sie leitet, das möchte ich noch nachtragen, außerdem den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Kommen wir zur Sache. Seltene Erkrankungen erfordern nicht Seltenes, sondern richtiges und häufiges Handeln. Deswegen möchten wir heute darüber diskutieren, wie die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen verbessert werden kann und welche Ideen und Lösungskonzepte Change for Rare in den Bereichen Datenerhebung, Datennutzung, Patientenpartizipation, Versorgungsstrukturen und Versorgungsprozesse dazu einbringt. Ich fange an mit Frau Professor Thun. Liebe Frau Thun, starten wir mit dem Lösungskonzept im Bereich der Datenerhebung. In Deutschland werden enorme Mengen an Gesundheitsdaten erhoben, beispielsweise durch stationäre und ambulante Behandlungen. Bei den ambulanten Behandlungen sind es allein mehr als 550 Millionen Datensätze jedes Jahr. In der Rehabilitation und in der Pflege genauso wie zunehmend auch aus den DIGAs, den digitalen Gesundheitsanwendungen und den patienteneigenen Messungen. Allerdings sind all diese Daten in unterschiedlichen Formaten vorhanden und können auch gar nicht miteinander verbunden werden. Welchen Nutzen haben die im Whitebook vorgeschlagene Definition und Erweiterung der Datenquellen für die Forschung und Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen?
Ja, es ist ja, jeder weiß das ja, wie Daten im Gesundheitswesen gesammelt werden, und zwar meistens auf einem Papier, zwar in digitaler Form, aber diese Daten werden eben den Patienten und Patientinnen nicht zur Verfügung gestellt. Wenn man viel Glück hat, bekommt man vielleicht seine Laborwerte noch vom Hausarzt oder auch mal einen Arztbrief zu sehen. Ansonsten sind sie eigentlich gar nicht wirklich bei Patienten und Patientinnen. Wichtig ist auch noch, die Ärzte selber erheben ja die Daten in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Softwaresystemen und wissen auch gar nicht wirklich, wie diese Daten dann abgespeichert werden, in welchem Format und ob da vielleicht ein Standardformat hinterliegt und ob man diese Daten weiter nutzen kann. Das heißt, also hier ist eine große Fragestellung in Deutschland, wie ist eigentlich derzeit die Datensammlung organisiert? Wer ist eigentlich zuständig dafür, dass hier zum Beispiel internationale Standards eingesetzt werden? Und wie kann die Forschung tatsächlich mit den Daten arbeiten, die ja überall anfallen? Letztendlich ist es ja wichtig, dass man auf diesen großen Datenmengen die wissenschaftlichen Fragen stellen kann, die wir haben, vor allen Dingen im Bereich der seltenen Erkrankungen. Und ich glaube, ich muss es keinem hier sagen, wie wichtig das ist, dass man hier eben genau auf großen Datenmengen arbeitet und auch weltweit zusammenarbeitet. Und nur so kann man eben die Patienten zum Beispiel auch rekrutieren, Patientinnen besser finden, auffindbar machen und schneller zum Beispiel in klinische Studien einschleusen.
Können Sie noch ein paar Worte zur Datenqualität sagen? Wir hören ja oft Zweifel an der Qualität und Richtigkeit der Daten. Was müssen wir da noch tun?
Ja, man denkt ja, hier in Deutschland haben wir extrem gute und präzise Daten. Leider ist es nicht so. Also jeder versucht ja, so gut es geht, natürlich die Daten auf niederzuschreiben. In der Musterberufsordnung der Ärzte steht natürlich auch, dass wir hier die Erkrankungen und andere Dinge natürlich dokumentieren müssen. Aber in erster Linie sind das Abrechnungsdaten, die meist sogar in einer hervorragenden Form vorliegen, aber den sogenannten Codierrichtlinien auch unterstellt sind. Das heißt, durch Codierrichtlinien kommt es schon zu Fehlern, die man vielleicht auch wieder rausrechnen kann, aber die doch aufkommen. Und die Datenqualität von zum Beispiel denjenigen, die Daten auswerten, ist auch sehr gering. Das heißt also, wir haben zwar Laborwerte und wir haben andere Werte, die auch sehr wichtig sind, aber die sind eben nicht in einem standardisierten Format und auch schon gar nicht in einer standardisierten Sprache, also wir sagen das schön immer Semantik dazu, vorhanden. Und so ist es eben dem Forscher, dem Wissenschaftler wieder fast unmöglich, die Daten einerseits zusammenzuführen, die in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise abzulegen und hinterher dann die dementsprechenden Abfragen zu machen. Und ich möchte noch gar nicht über Algorithmen und KI reden hier an dieser Stelle.
Das war jetzt ein Ausblick auf die technische Seite. Wir brauchen aber auch noch eine Rechtsgrundlage für die Datennutzung. Und jetzt wende ich mich mal an Herrn Richter, denn wir wollen die Daten ja nutzen. Und die heutige Nutzung der gegenwärtig vorhandenen Daten, wir haben ja gehört, es gibt da ganz viele Daten, also keinen Datenmangel. Aber diese Nutzung schöpft ja das Potenzial für Diagnostik, Therapie und Versorgung noch gar nicht aus. Und wir beobachten ja auch, dass das Verständnis über die in der Datennutzung liegenden Möglichkeiten noch etwas zu begrenzt ist. Und vor diesem Hintergrund hat Change for Air ja auch gesagt, es ist erforderlich, Akzeptanz und Bereitschaft zur Nutzung der Daten zu stärken und Aufklärung und Einwilligung in die vorhandenen Daten zur Forschungsnutzung zu stärken. Im Lösungskonzept von Change for Air ist nur die Verwendung des Broad Consent angedacht und ausformuliert. Welche Rolle spielt diese Form der Einwilligung für die Datennutzung?
Ja, bislang eine zu kleine, aber diese Rechtsfigur kann eine ganz entscheidende Bedeutung erlangen. Wir brauchen ja für Patientendaten, das sind ja Gesundheitsdaten, das sind ja, ist ja eine besondere Kategorie von personenbezogenen Daten. Nach dem früheren bundesdeutschen Recht hieß das sensible Daten und jetzt sind es eben besondere Daten. Und dafür brauchen wir eine Rechtsgrundlage, wie Sie schon sagten, um die verarbeiten zu können für die Forschung. Das kann eine gesetzliche Gestattung sein oder eben eine Einwilligung. Und das System der Einwilligung in der EU-Datenschutzgrundverordnung, das sieht vor, dass der Betroffene, die betroffene Person, in diesem Fall die Patientin oder der Patient, in eine ganz konkrete Datenverarbeitung einwilligt. Wenn wir noch nicht genau wissen in einem Forschungsprojekt, was wir mit diesen Daten machen wollen, dann brauchen wir natürlich eine etwas inkonkretere Einwilligung, eine etwas breitere Einwilligung. Das ist dann diese Idee von einem Broad Consent, von einer breiten Einwilligungserklärung, die eben ein Bündel von Datenverarbeitung umfasst. Das ist nur in der Begründung des EU-Datenschutzrechts genannt, diese Rechtsfigur, nicht im Gesetzestext. Und das mag dazu führen, dass das Ganze noch zu wenig bekannt ist, noch aus meiner Sicht auch deutlich zu wenig genutzt wird. Denn hier haben wir nun mal eine forschungsfreundliche Facette des Datenschutzrechts, von dem ja viele sagen, dass es Forschung verhindern würde, dass es Forschung behindern würde, dass es auch andere Formen von Datenverarbeitung verhindern würde. Das ist das Image des Datenschutzes. Leider muss ich als Datenschützer sagen heutzutage, aber es ist eben forschungsfreundlicher das EU-Datenschutzrecht, als wir denken. Und das ist eine Möglichkeit, in eine Datenverarbeitung innerhalb eines Forschungsprojektes zu einzuwilligen, ohne genau zu wissen, was in dem Forschungsprojekt damit gemacht wird. Es muss bloß ein zusammenhängender Vorgang von Datenverarbeitung sein. Das klingt alles etwas abstrakt und vielleicht kommt es deswegen auch, dass es noch wenig genutzt wird, dieses Instrument. Es gibt da auch noch wenig Fälle, wenig Rechtsprechung und wir müssen dahin kommen, dass diese Broad Consent-Rechtsfigur mehr genutzt wird.
Wir können es ja mal kurz konkret durchspielen, Herr Richter, wenn jetzt der Consent ganz eng ist und sagt, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten innerhalb des nächsten Jahres von der Firma Z für die Epilepsieforschung genutzt werden, dann haben wir einen ganz engen Consent. Und ein ganz weiter Consent wäre, ich bin damit einverstanden, dass für unbegrenzte Zeit meine Daten zu medizinischen Forschungszwecken benutzt werden. Was passiert, wenn es zu breit ist?
Wenn es zu breit ist, dann ist es zu inkonkret und dann haben wir eben keine, ja, wir nennen das heute immer die Datensouveränität des Patienten, also dass einfach nicht mehr der Patient sich im Fahrersitz wähnt, wenn es um den Datenumgang geht. Das Datensubjekt, die betroffene Person, die muss ja nach den Gedanken des Datenschutzes im Bilde sein, was mit ihren Daten passiert. Sonst hat sie keinerlei Kontrolle mehr über den Datenumgang und ist eben dann unsicher und ist da natürlich auch gehemmt, Einwilligungserklärung abzugeben. Wenn ich unsicher bin, dann stimme ich ungern zu. Und wenn dann gesagt wird, für alle Arten von Forschung oder wie Sie es eben formulierten, so ganz breit, das würde nicht mehr von dieser Rechtsfigur umfasst sein. Wenn wir jetzt hier
wäre dann unwirksam, die Einwilligung.
Das wäre dann unwirksam, weil es zu inkonkret ist. Das wäre nach diesem deutschen Gedanken der informationellen Selbstbestimmung dann auch nicht mehr umfasst. Diese Figur haben wir im europäischen Datenschutzrecht, was heute alleinig gilt, nicht mehr. Aber auch dort wäre das unzulässig, es so breit zu fassen. Aber wenn Sie sagen, für ein bestimmtes Forschungsvorhaben, zum Beispiel für eine bestimmte seltene Erkrankung, aber mit mehreren Beteiligten, mit mehreren Forschungseinrichtungen, mit mehreren Industriepartnern vielleicht, dann ist das ein abgegrenztes Vorhaben, obwohl es da ganz viele verschiedene Datenverarbeitungsvorgänge geben wird. Das ist dann möglich.
Gut, wir steuern jetzt schon stärker in die Patientenzentriertheit und das führt uns auch direkt in die Patientenbeteiligung. Liebe Frau Stamm-Fiebig, wir haben ja jetzt sehr viele Fortschritte im Gesundheitswesen gesehen. Wie ist es denn um die Patientenbeteiligung, also die Rollen und Kompetenzen zur Mitgestaltung bestellt? Wir haben hier Haftungsrisiken und mangelnde Qualifikation der Patienten als vermeintliche Hinderungsgründe einer Beteiligung. Und wie könnten denn aus Ihrer Sicht die verstärkten Bemühungen zur Qualifizierung und zur Einbringung der Selbsthilfe, so wie es im Whitebook vorgeschlagen ist, auch die Beteiligung und den Einfluss der Patienten mit seltenen Erkrankungen stärken und die Gesundheitsversorgung verändern?
Ja, ich bin der Meinung, dass wir da nicht nur zum einen die Stärkung der Selbsthilfe, sondern wirklich auch die Patientenrechte nochmal in den Fokus nehmen müssen und dass wir ganz sicherlich sehr viel über die Strukturen, die wir ja schon haben, die bestehenden Strukturen, die Qualifizierung der Selbsthilfe vorantreiben müssen. Ich meine, wir haben ja noch die große Fragestellung, wie wir mit den Patientenrechten auch beim gemeinsamen Bundesausschuss umgehen. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich diskutieren müssen, weil dort die Entscheidungen für die Patientinnen und Patienten fallen. Und dass wir natürlich vor allem auch dafür Sorge tragen, dass wir die Zentrenstrukturen, die nach wie vor nicht gut ausgestattet sind, dass wir dafür einfach sorgen, dass wir auch die finanziellen Möglichkeiten endlich herstellen, damit wir dort einen entscheidenden Schritt weiterkommen. Das sind für mich so diese Handlungsfelder, die jetzt akut auch noch in dieser Koalition angegangen werden müssten, damit wir entscheidend weiterkommen. Ich glaube, daran hapert es am meisten, dass wir einfach immer wieder die Nichtverlässlichkeit der Finanzierbarkeit vor uns hertragen müssen und jedes Mal gucken müssen, wie wir überhaupt mit der Selbsthilfe über die Runden kommen. Da ist noch viel Luft nach oben.
Die Luft nach oben, wie viel Luft haben wir denn in der Zeit? Die Aufgabe steht im Koalitionsvertrag und Sie haben auch gerade gesagt, da bewegt sich noch etwas. Wir müssten dann doch jetzt eigentlich so im Laufe der nächsten Monate dazu auch einen konkreten Vorschlag aus dem Kreis der Fraktionen oder der Koalition oder des Ministeriums bekommen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung dort?
Also zum einen ist das Thema Patientenrechte, was ich immer sehr ernst nehme, ist es im Augenblick wirklich etwas schwierig, weil wir dort auch mit dem Bundesministerium für Justiz an einigen Stellen uns noch nicht ganz geeint haben, wo wir wirklich hingehen. Und zum anderen natürlich die Finanzierbarkeit, die jetzt im Rahmen der Haushaltsberatungen auch wieder beraten wird. Diese ganze Diskussion um die Befähigung auch der Lotsenfunktion, das wird sicherlich eins der nächsten Vorhaben sein. Aber Sie wissen selbst, wie groß der Stau an geplanten Gesetzgebungen ist. Ich bin froh, wenn wir jetzt erstmal vorrangig die Digitalisierungsgesetze wirklich in trockene Tücher bringen.
Ja, das ist ja das aktuelle Gebot der Stunde. Und da kommen wir auch später noch einmal kurz drauf zu sprechen. Ich will aber, um den Reigen hier noch zu vervollständigen von den angesprochenen Problemen und den Herausforderungen und auch den Vorschlägen, die Change for Air gemacht hat, jetzt Herrn von Kalle fragen, wie könnte denn die EPA als strukturierter Ablageort für Dateien aussehen? Gegenwärtig haben wir da noch keine einheitliche Darstellung der Befunde und Diagnosen und damit auch keine Möglichkeiten zur Mustererkennung. Change for Air hat ja nun als Lösungskonzept vorgeschlagen, im Bereich der Versorgungsprozesse eine intelligente EPA zu entwickeln. Welches Potenzial sehen Sie hier drin und wie kann man mit der Bearbeitung dieser Daten die Patientenversorgung, insbesondere im Bereich der seltenen Erkrankungen, verbessern?
Das Thema, was man dabei hat, ist zunächst mal, dass man überhaupt eine Art von patientenindividuellen Datenraum braucht, der die einzelnen Sektoren des Gesundheitssystems überschreitet. Das bedeutet, dass für den einzelnen Patienten oder die Patientin Daten an einer Stelle gesammelt werden können und im Sinne informationeller Selbstbestimmung, wie wir das da vorhin schon gehört haben, muss es ja den Patienten oder die Patientin überhaupt erstmal in die Lage versetzen, das zu tun und diese Daten zu handhaben. Auf der Basis einer solchen Einrichtung kann dann später intelligente Funktionen dazukommen. Das heißt, bestimmte Befunde können untersucht werden auf mögliche Zusammenhänge mit bestimmten Diagnosen. Der Patient oder die Patientin hat auch die Möglichkeit, wie gerade schon besprochen, Daten oder Informationen für klinische Forschung zur Verfügung zu stellen. Ich würde persönlich auch sagen, dass der Patient oder die Patientin ein Recht auf Gefundenwerden haben muss. Das heißt, die Patienten, die das möchten, sollten in der Lage sein, davon, dass sie ihre Daten zur Verfügung stellen, beziehungsweise dass ihre Daten durchsucht werden, in Anführungsstrichen, letzten Endes auch das Recht haben, davon möglicherweise persönlich einen klinischen oder anderen Behandlungsnutzen zu haben. Wir müssen dabei im Hinterkopf behalten, dass wir, wie die Amerikaner immer so schön sagen, gehen müssen, bevor wir rennen können. Das heißt, es wäre gut, wenn wir überhaupt erstmal eine EPA hätten, die einen einigermaßen vollständigen Datenbestand hat. Denn das, haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, ist eine wesentliche Voraussetzung, damit überhaupt digitale Dienste entstehen können, die dem Patienten dann weitere Funktionalitäten anbieten.
Sie waren ja einer der Ersten, der gesagt hat, es gibt nicht nur das Recht auf Vergessenwerden und das Recht auf Datenschutz, sondern der Patient hat auch ein Recht darauf, gefunden zu werden, dass entdeckt wird, was mit ihm los ist. Denn der Kranke sieht es ja aus einer ganz anderen Warte als der Gesunde. Deswegen finde ich diese Stichworte total spannend. Und wir werden ja auch in den nächsten Wochen sicherlich noch auch anlässlich des Gesetzgebungsverfahrens über diese Stichworte diskutieren. Wie sieht es denn aus mit der intelligenten EPA in Bezug auf die mögliche Reduktion von Untersuchungsfrequenzen und die Erfassung von Medikamenten und Nebenwirkungen, auch Kontraindikationen und vor allen Dingen die Diagnostik für die seltenen Patienten? Was würden Sie sich da erhoffen und in welchen Zeiträumen lässt sich sowas eigentlich dann auch erreichen?
Man würde sich natürlich erhoffen, dass Informationen, die dann zur Verfügung stehen, auch tatsächlich zur Anwendung kommen. Also wir sind zum Beispiel ja heute nicht in der Lage, einen Chargenrückruf bei Medikamenten zu machen. Das heißt, wenn das Medikament die Apotheke verlassen hat, kann der Apotheker nicht nachvollziehen, welcher Patient welche Charge und aus welchen Gründen erhalten hat. Wir haben auch keine automatische Kontrolle von Medikamenteninkompatibilitäten. Wir haben aber sehr viele Hospitalisierungen und schlimmere medizinische Nebenwirkungen. Auf der Basis von Medikamentennebenwirkungen, Fehldosierungen oder anderen Fehlern, die im System passieren. Und man würde sich natürlich erhoffen, dass im Sinne einer Qualitätskontrolle zumindest solche Dinge schon einmal im Ansatz möglich wären. Das andere ist dann natürlich so, dass es einen Datenbestand bei den Patienten gibt und immer wieder ein neuer Erkenntnisgewinn. Ich sage es jetzt mal als Beispiel für die Untersuchung an genetischer Information, dass man eben unter Umständen in der Lage ist, behandelbare Erkrankungen in den Informationen eines Patienten zu finden und eine Patientin oder Patienten auf bestimmte Risiken oder bestehende Erkrankungen dann hinzuweisen, wenn diese das möchten. Das kann natürlich praktisch in dem Moment geschehen, wo auch wenigstens nur partielle Gesundheitsinformationen in einer solchen EPA dann überhaupt vorliegt, um das dann untersuchen zu können. Das heißt, die Frage, wann kann man das machen? Ich würde sagen, in dem Moment, wo es eben lauffähige EPAs gibt, die solche Informationen erhalten, werden sich relativ schnell auch Möglichkeiten innerhalb von Monaten bis Jahren entwickeln, an einzelnen Stellen schon solche Untersuchungen zu machen. Von dem Idealzustand, dass davon jeder Patient, der das möchte, im vollen Umfang erfasst ist, sind wir natürlich noch ein paar Jahre entfernt.
Das ist auch etwas ernüchternd, wenn ich bedenke, dass der Sachverständigenrat das schon vor Jahren erkannt und dazu entsprechende Änderungen angemahnt hat. Und wir sind noch nicht so sehr viel weiter. Aber dafür ist ja jetzt auch Change for Air da, zusätzliche Forderungen aufzustellen. Und in der Versorgungsstruktur am Ende des Versorgungsprozesses ist ja dann auch der Patient relativ allein in einer Welt voller Leistungserbringer und Optionen. Und jetzt komme ich mal zu Jürgen Schäfer. Lieber Herr Schäfer, schauen wir doch mal gemeinsam auf das Lösungskonzept Change for Air Versorgungsstrukturen. Die Diagnose einer seltenen Krankheit ist für den Patienten natürlich erstmal eine Erleichterung. Er weiß jetzt, er hat tatsächlich etwas und bildet sich das nicht nur ein. Aber es kann auch eine Überforderung sein. Denn dem Patienten fehlt ja zunächst mal das Wissen über die Erkrankung und auch die Erkenntnis über die Komplexitäten im Gesundheitssystem. Und deswegen haben einige Zentren, unter anderem auch das ZUSE in Marburg, eine Struktur für eine Patientenbegleitung errichtet. Also einen Lotsen oder, wie Sie das ja auch sehr zutreffend nennen, einen Kümmerer. Das haben wir aber noch nicht flächendeckend. Da fehlt es noch an einer standardisierten Etablierung. Wie könnte nun eine solche strukturierte Begleitung durch medizinische Fachkräfte, die Change for Air sich im Weitblick ja auch zu eigen gemacht hat und sehr detailliert fordert, wie könnte das den Betroffenen helfen? Und warum ist das so entscheidend für eine optimale Versorgung im Bereich der seltenen Erkrankungen?
Ja, erstmal ein Gruß aus Marburg. Wir haben das tatsächlich so ein Lotsensystem, aber sehr rudimentär, muss man sagen. Also wir können den Patienten noch nicht so an die Hand nehmen und durch das gesamte System führen, wie wir das eigentlich gerne machen würden und wie wir das auch bei Change for Air mit vielen, vielen anderen wirklich tollen Ideen, weshalb sich das Weißbuch ja wirklich zu lesen lohnt, entwickelt haben. Diese Lotsenfunktion im Bereich der Seltenen ist halt aus dem Grund so wichtig, weil sehr viele Dinge zusammenkommen, die abweichen vom normalen Patienten. Wir haben sehr viele Facharzttermine, wir haben sehr viele Abstimmungsbedürfnisse, wir müssen uns darum kümmern, dass soziale Einrichtungen aktiviert werden, dass Unterstützungsmaßnahmen gewährt werden. Das geht vom Schwerbehindertenausweis bis hin zur Unterstützung bei der Einschulung und all diese Dinge, wo halt keine Experten vor Ort sind, die sich da wirklich sehr gut mit auskennen. Und wenn wir den Patienten hier eine Unterstützung anbieten, dann erspart es dem Hausarzt eine Unmenge an Arbeit, das entlastet die Zentren enorm und vor allem das verbessert die Versorgungsqualität von dem Patienten und erleichtert die ohnehin sehr angespannte familiäre Struktur, die ja unter der seltenen Erkrankung mitzuleiden hat. Also insofern wäre diese Idee einer Kümmererstation oder einer Funktion sehr wichtig. Das sind Dinge, die im Moment übernommen werden, überwiegend von Einrichtungen wie der Achse e.V. in Berlin oder die Sozialverbände wie VDK, wo wir unsere Patienten alle empfehlen, sie sollen bitte zum VDK gehen, auch weil die eventuelle Sozialgerichtsprozesse übernehmen. Also da ist diese Idee, diese Sozialvereine und Unterstützungssysteme zu nutzen, ganz gut. Aber hätten wir solche strukturierten Lotsenfunktionen, dann wäre das sicherlich eine enorme Erleichterung für alle Patienten.
Ja, ich bin sehr dankbar für Ihre Antwort, weil sie auch zeigt, dass es mit der Diagnostik und der Anbahnung der Therapie alleine eben nicht getan ist, sondern der Patient braucht eben auch eine Betreuung in seinem psychischen, sozialen und häuslichen Umfeld, wenn das wirklich alles funktionieren muss. Und das kann natürlich ein Arzt und ein Arzt in einem Zentrum schon gar nicht und der Hausarzt natürlich auf der anderen Seite eben auch nicht so alleine leisten. Und deswegen glauben wir ja, dass dieser Vorschlag auch ein besonders wichtiger ist. Aber ich will jetzt gar nicht vorgreifen, denn wir haben jetzt die erste Runde abgeschlossen und sind tatsächlich dort, wo wir unserem Publikum Gelegenheit geben, sich auch dazu zu äußern. Und ich möchte daher Sie an Ihrem Bildschirm um Ihre Einschätzung bitten. Und zwar wollen wir wissen, welche Vorschläge, wir haben sie Ihnen ja vorgestellt, zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen halten Sie für am wichtigsten? Und da haben wir als Antwortmöglichkeiten erstens eine intelligente IPA, die Daten aus allen zugänglichen Quellen in einem interoperablen Format vereint. Wir haben zweitens die Stärkung der Bereitschaft zur Datennutzung bei Patienten und Ärzten durch Aufklärung und Einwilligung. Wir haben drittens die Qualifizierung von Patientenexperten zur Stärkung der Partizipation in Politik und Regulatorik. Und wir haben viertens die Etablierung der gerade eben angesprochenen qualifizierten medizinischen Fachkräfte als Lotsen oder Kümmerer zur Unterstützung der Patienten. Und Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit abzustimmen und danach teile ich dann mit Ihnen das Ergebnis der Auswertung. So, während unsere Teilnehmer abstimmen, werfe ich noch einmal einen Blick in die Runde. Wir haben ja hier die Schwerpunkte des Whitebook-Vorschläge schon einmal dargestellt. Und ich denke, es ist uns gelungen, das auch in eine gewisse Journey einzubauen. Gibt es da aus Ihrem Kreis noch Anmerkungen, worauf wir auch in den jeweiligen Lücken noch schauen sollten? Sind da noch Themen, die wir noch kurz ansprechen sollten, bevor wir in den Lösungsraum mit den Vorschlägen einschreiten? In der anstehenden Gesetzgebung werden ja auch einige dieser Lücken geschlossen. Wir kommen nachher ja in der Tat dann auch nochmal auf die Möglichkeit der Krankenkassen zur Auswertung der versicherten Datensätze zu sprechen. Wir werden im Gesundheitsdatennutzungsgesetz auch erste Vorbereitungen sehen zur Anbahnung des europäischen Gesundheitsdatenraumes, der befüllt wird mit den Daten aus strukturierten Patientenakten der Patienten, die hier auch zertifiziert werden und daher europaweit dann in einem einheitlichen Format vorliegen. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Wir haben jetzt die Ergebnisse der Auswertung und wir haben die relative Mehrheit für den ersten Vorschlag der intelligenten EPA, die Daten aus allen zugänglichen Quellen in einem interoperablen Format vereint. Dazu haben sich 40% der Teilnehmer ausgesprochen. Und dann haben wir an zweiter Stelle die Etablierung der Lotsen, lieber Herr Schäfer. Das hat also hier auch mit 27% einen großen Zuspruch gefunden, gefolgt von der Qualifizierung der Patientenexperten mit 18% und dann 13% für die Stärkung der Bereitschaft zur Datennutzung. Das könnte natürlich sein, dass hier auch entweder der Bedarf nicht so groß gesehen wird oder die Bedeutung dieser Maßnahme vielleicht nicht ganz so hoch eingeschätzt wird. Das können wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, während wir jetzt in die zweite Runde gehen. Und da geht es nun darum, wie wir die Lösungskonzepte von Change for Air, die wir ja kennen, weil wir an dem Whitebook und der Werkstatt mitgearbeitet haben, aber manch einer hat sie ja vielleicht noch nicht gesehen. Dazu war die erste Runde zur Vorstellung ja auch gedacht. Aber jetzt gehen wir mal konkret da rein und kommen aus dem ewigen man müsste mal, kommen wir jetzt tatsächlich ins Doing. Und da wollen wir ja auch erreichen, dass Change for Air nicht nur ein Think Tank ist, sondern auch ein Make Tank. Und dieses Make, das wollen wir jetzt umsetzen. Ja, Frau Thun, Sie schauen mich zu Recht an, denn ich möchte wissen, wie machen wir das denn? Change for Air hat vorgeschlagen, dass für die erhobenen Daten Voraussetzungen geschaffen werden sollen, unter denen sie in ihrer Gesamtheit als einheitliche Datenquelle nutzbar sind. Und dazu brauchen wir die Datenquellen mit den Datenstandards und die erforderliche Datenqualität. Und wir brauchen Mechanismen für den Datenverlauf und die Datenvollständigkeit. Was machen wir denn jetzt konkret? Wie wollen wir denn vorgehen, damit die Daten dann in einer erweiterten und einheitlich zugänglich Datenplattform integriert werden können? Bitte entmuten.
Ja, ja, das muss besser passieren. Wir sind natürlich schon auf dem Weg und haben in den letzten Jahren ganz kräftig gearbeitet, auch schon vor der Pandemie. an der Möglichkeit, eben die Daten in einem einheitlichen Format zur Verfügung zu stellen. Einerseits natürlich den behandelnden Menschen und andererseits den Patientinnen und Patienten und auch den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. So, wie macht man das? Es ist, also für mich ist es ganz einfach, da ich weltweit seit vielen Jahren hier, ich sag mal, medizinisch arbeite an den internationalen Terminologien und Sie alle kennen ja die ICD-10, jetzt demnächst gibt es die ICD-11, die WHO hat gerade in Bonn getagt, die dafür zuständig ist. Aber es gibt auch noch andere Terminologien, also Sprachen, die wir benutzen in der Medizin, die extrem wichtig sind. Und hier möchte ich mal auf eine Sprache zu sprechen kommen, die jetzt tatsächlich eigentlich seit 2023 vom Gesetzgeber schon vorgesehen ist für das gesamte deutsche Bundesgebiet. Und da können wir ja Herrn Schäfer gleich mal fragen, ob das in seinem Software-System auch schon implementiert ist. Das ist das Orphanet. Das ist also eine Sprache, die tatsächlich versucht, in einem weltweiten Konsens die seltenen Erkrankungen auch genau zu mit einer Beschreibung, also mit einem Wort oder einem, wir sagen immer so schön, einem Konzept zu beschreiben, um hier die Möglichkeit zu geben, nicht nur allein das zu dokumentieren, sondern auch hinterher diese seltene Erkrankung mit dem bestimmten Namen, der ja international festgelegt wurde, auch weiterzureichen, zum Beispiel für die Abrechnung oder auch an Register. Und auch natürlich international hier zum Beispiel eben diese Suche durchführen zu können. Ja, das hätten wir eigentlich schon vor vielen Jahren machen können, weil diese Terminologie ist da, die ist sogar kostenfrei und eigentlich kann man das ganz gut zur Verfügung stellen. Und aber das reicht noch niemals. Also wir haben ja nicht nur Namen einer Erkrankung und können damit schon mal sehr viele Dinge tun. Noch eine kleine Seitenanmerkung, also leider sind in der ICD-10 eben nicht alle seltenen Erkrankungen vorhanden, sondern nur ca. 300 Stück. Und jetzt mal für die absoluten Experten, deswegen gibt es demnächst das Alphabet der ICD, wo das Orphanet mit enthalten sein sollte. Das heißt dann in Deutschland Alpha-ID, ist wieder so ein bisschen deutscher Weg, aber das hatte auch Gründe. So, es muss noch weitere Terminologien geben, nämlich die sogenannte Human Phenotype Ontology, die Korrelation zwischen einem Phänotyp, also zum Beispiel, dass ich Pigmentflecken hätte oder Polypen und Bauchschmerzen, und dem Genotyp, dass ich zum Beispiel auf einem bestimmten Gen, auf dem STK11-Gen zum Beispiel, eine Anomalie habe. Und das kann die HPO, die wir auch an der Charité hier benutzen, feststellen. Also es sind hochintelligente Datenbanken, die die Dinge auch noch verknüpfen. Und diese Dinge sollten auch noch gefördert werden und gefordert werden von allen, die hier, ich sag mal, auch politische Macht besitzen. Das reicht aber auch noch nicht. Wir wollen nämlich faire Daten. Das heißt, die sollen also nicht nur dokumentiert werden einerseits, das ist natürlich die absolute Voraussetzung, sondern hinterher auch auffindbar sein. Und wir müssen sie auch zugänglich machen. Das machen wir in sogenannten Use and Access Committees. Use and Access heißt, ich habe eine wissenschaftliche Fragestellung. Ich darf auf die Plattform zum Beispiel der Charité zugreifen und meine Frage stellen als Forscher. Dazu kommt natürlich, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die Register in Deutschland nicht vereinheitlicht wurden in den letzten Jahren. Wir haben über 400 Register, viele eben auch für seltene Erkrankungen. Und hier muss es sogenannte Architekturen geben, die nicht in einer einheitlichen Sprache in dem Sinne die Architektur konzipieren, sondern die Austauschstandards vorgeben. Und das sind sogenannte Austauschstandards, Fachsprachen. Wir nennen das XML oder JSON oder in der medizinischen Fachsprache sagt man ganz einfach FHIR dazu. Und wenn man das tatsächlich auch fordert als Politiker, Politikerin und auch den Industrie oder der Industrie hier mithilft, weil die nämlich wissen, aha, das ist die klare Linie hier in Deutschland oder sogar in der EU, so würde man auch tatsächlich Softwareanwender finden, die diese, ich sag mal, Interoperabilitätsstandards auch tatsächlich anbieten.
Vielen Dank, das war jetzt sehr konkret. Aber, lieber Herr Schäfer, die Frage soll beantwortet werden. Was haben Sie davon schon? Was bekommen Sie davon? Was brauchen Sie davon? Was sagen Sie dazu?
Ja, wir haben ein bisschen was davon, aber wir bräuchten sehr viel mehr und das eigentlich sofort. Das, was Frau Thun zu Recht anspricht, ist natürlich die Bedeutung der Codierung. Weil wenn in unserem, verzeihen Sie das, wenn ich das so deutlich sage, aber blödsinnigen Fallpauschalensystem nichts codiert werden kann, dann existiert es nicht. Und das geht auch direkt in die Datenqualität, weil vor allem das natürlich codiert wird, was abrechnungsrelevant wird. Und da haben wir dann natürlich eine Schieflage, dass sehr viele Patienten einen Kaliummangel haben, aber niemand den Edison codiert hat von mir aus. Also solche Dinge sind ganz wichtig und auch als gestandener Kliniker, der sich sehr schwer tut mit Codierung, muss ich doch zugeben, dass die Codiererei ganz wichtig ist, damit wir überhaupt sehen, was ist denn los in unserem Land. Und Frau Thun hat vollkommen recht, also diese ORFA-Codes, die sind ganz wichtig, die würden ja als benutzt, seit Mai ist es verpflichtend für jede Klinik, die seltenen zu codieren, was für uns aus der Rare Disease Community natürlich ein Riesenfortschritt ist, weil dadurch jetzt erstmal erkannt wird, wie viele Patienten mit seltenen Erkrankungen haben wir denn in den unterschiedlichen Krankenhäusern jedes Jahr zu versorgen. Und nur mit dieser Datenbasis können wir natürlich auch die Versorgung verbessern. Aber es ist vollkommen richtig, also ich finde es unglaublich wichtig, dass man halt eine korrekte Codierung hat, weil kommen wir nachher vielleicht noch mit dazu, mit dem Hinweis auf die EPA. Wir können mit Daten Menschen retten. Und dafür brauchen wir halt eine gute Datennutzung. Und Herr Gerlach, bis vor kurzem noch im Rat der Weisen im Gesundheitswesen, der wirklich unglaublich toll das auf den Punkt gebracht hat, der sagte, medizinische Daten unberechtigt zu nutzen, ist unethisch. Aber Daten, die helfen können, nicht zu nutzen, ist ebenso unethisch. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man an diese wichtigen, nutzbaren Daten drankommt. Und da ist der wichtigste Schritt die korrekte Codierung.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich habe vor, das Stichwort Edison nachher im Kontext des Zebras nochmal aufzugreifen, aber das machen wir dann erst zum Schluss. Die EPA ist wieder mal angesprochen worden. Lieber Herr von Kalle, die Datenerhebung ist ja auch im Kontext der EPA äußerst relevant und Change for Rare hat hier einen Vorschlag gemacht, die Datenbasis der intelligenten EPA zu verbreitern. Welche Schritte sind denn nun erforderlich, um diese Umsetzung voranzubringen? Wie machen wir das konkret?
Ja, also die Daten müssen ja irgendwo herkommen und sie müssen dann irgendwo hingehen. Sie müssen also da gesammelt werden, beziehungsweise es muss zumindest irgendwo ein Verzeichnis darüber existieren, wo diese Daten zu finden sind. Wir haben ja heute viel intelligentere Systeme als noch vor einiger Zeit, dass wir nicht notwendigerweise eine zusätzliche Kopie von Daten und jeden einzelnen Datenpunkt speichern müssen an anderer Stelle. Es reicht ja oft auch einfach die Information, dass Daten vorhanden sind und wo man sie denn finden kann. Da haben wir heute ja sehr viele Möglichkeiten in sogenannten Cloud-basierten Systemen und miteinander verknüpften Systemen das zu machen. Aber vom Prinzip her ist es eben ganz einfach. Das unterliegende Prinzip ist natürlich, dass von der Datenquelle bis zur Speicherung praktisch der Pfad dieser einzelnen Datenelemente klar definiert sein muss, rechtlich und technisch abgesichert sein muss, aber es muss eben auch tatsächlich die Prozessierung dann erfolgen. Und das ist ja im Grunde das, was wir im Moment in Deutschland als größtes Problem haben. Es ist ja gerade schon angesprochen worden, diese Asymmetrie, das Daten nicht prozessieren ist auf jeden Fall was Gutes, selbst wenn der Patient dabei stirbt. Daten beabsichtigterweise oder unbeabsichtigterweise zu viel zu prozessieren ist was ganz Schlimmes, was man auf jeden Fall vermeiden muss, obwohl es bisher eigentlich noch nie jemanden umgebracht hat. Da sollten wir vielleicht alle auch noch mal sehr genau darüber nachdenken, was da eigentlich im Moment genau geschieht. Und ich glaube, dass insofern die Forderung von Change for Rare, das zu verbreitern und das rasch zu tun, ein ganz wichtiges und zentrales Element ist.
Ja, und ich darf auch ergänzen, dass Change for Rare auch vorgeschlagen hat, dass es dazu ein Modellprojekt geben soll, das möglicherweise dann auch mit öffentlich-rechtlichen Mitteln gefördert wird. und einer entsprechenden Ausschreibung natürlich zugrunde liegt. Wie ist es mit der Information der Patienten über die Möglichkeiten und Chancen der Nutzung oder die Risiken und Gefahren einer unzureichenden Nutzung? Sehen Sie da auch ein Bedürfnis? Ist das Bestandteil des ganzen Projekts oder ist das etwas, was wir eher voraussetzen können?
Also die Information an sich ist, glaube ich, sehr wichtig. Was wir bis heute ja nicht tun, ist, dass wir die Patienten nicht über das Risiko aufklären, wenn ihre Daten nicht verarbeitet werden. Also wir tun immer so, als wäre das schadfrei. Das war auch sicherlich bis vor einiger Zeit noch nicht so ein wichtiges Thema, weil die wichtigen Daten ja eben in einer Papierakte waren und die wurden sozusagen automatisch zur Diagnosefindung herangezogen. Aber die Möglichkeit zur digitalen Datenprozessierung gab es eben noch nicht in der Form. Heute haben wir die. Bei vielen Erkrankungen, zum Beispiel seltenen Erkrankungen, ist ja auch gerade schon angesprochen worden, oder auch bei Krebserkrankungen werden diese Daten zum Teil überlebenswichtig. Und Daten nicht zu speichern oder nicht zu prozessieren oder dem Arzt nicht kenntlich zu machen, kann unter Umständen schwere bis hin zu tödlichen Nebenwirkungen haben. Darüber klären wir die Patienten in der Regel nicht auf. Wir fragen immer nur nach der Frage, dürfen Daten gespeichert werden? Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie sich auch ganz sicher? Und haben im Moment das System in so viele einzelne Zustimmungen zerlegt, dass ein gemeinsamer Datenbestand für jeden einzelnen Patienten bis jetzt, bis zum Jahr 2023 noch nicht zustande gekommen ist. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir diese Asymmetrie der Aufklärung verändern zu etwas, das letzten Endes vom Patienten auch auf die richtige Weise verstanden werden kann.
Ja, liebe Zuschauer, da würde ich Sie dazu einladen, das noch ein bisschen nachklingen zu lassen. Drastische Worte von Professor Christoph von Kalle aus einer Blickrichtung, die ja noch nicht so verbreitet ist, aber die ganz wichtig ist, wenn wir uns dem Thema Datennutzung gerade im Kontext mit seltenen Krankheiten zuwenden. Sie haben es ja auch schon gerade gesagt, die Daten sind in Akten vorhanden, die liegen da rum, teilweise im historischen Kontext, auch lange zurückliegend. Und wenn man da rankäme, wäre das natürlich auch ein guter Bereich, mit dem sich forschen ließe. Und die Stiftung Datenschutz hat sich damit beschäftigt, wie denn solche Daten eigentlich auch anonymisiert werden können. Das ist ja nun etwas, was im Gesetz, in der DSGVO nicht definiert ist. Im alten Bundesdatenschutzgesetz hatten wir eine solche Definition. Heute ergibt sie sich im Umkehrschluss aus einem Erwägungsgrund. Und Change4Rare hat dafür plädiert, in einem Rechtsgutachten mal zu klären, wie eine Weitergabe in anonymisierter Form oder anhand von identifizierbaren Datensätzen mit entsprechender Einwilligung der Patienten erfolgen kann. Wie gehen wir da vor? Wofür brauchen wir das Gutachten und was würde dabei herauskommen, Herr Richter?
Ja, wenn wir über Altbestände von Daten sprechen, sprechen wir natürlich über vor allem die Unsicherheit, da heranzukommen, diesen Wert noch zu nutzen. Also da kommen auch wieder gesetzliche Regelungen in Betracht, das ist schwierig. Einwilligung dafür zu erhalten im Nachhinein ist natürlich noch viel schwieriger, bis gar unmöglich in der Breite. Und dann muss man natürlich schauen, welchen Wert haben anonymisierte Datenbestände. Es wäre datenschutzrechtlich völlig unproblematisch zu sagen, wir nehmen jetzt einen Altbestand, wir anonymisieren den und dann nutzen wir den. Dann sind diese Daten praktisch vogelfrei, sie können alles damit machen. Das Problem ist halt, dass sie die Abgrenzung zum Punkt der Personenbeziehbarkeit schwer einschätzen können. Und es wird immer von anonymisierten Daten gesprochen. Der EHDS verpflichtet auch zum Anonymisieren von Daten. Und die Praxis ist ein bisschen alleingelassen. Was muss sie denn genau tun? Und da haben wir dann eben angesetzt, haben gesagt, wir stellen jetzt mal Verhaltensregeln auf oder einen Praxisleitfaden. Wie muss das Anonymisieren angegangen werden? Das ist ein sehr sektorunspezifischer Ansatz. Das müsste dann für den Gesundheitsbereich noch spezifiziert werden. Wir haben da eine Grundsatzregel aufgestellt, die dann zu einem Instrument fortentwickelt werden kann. Das sind diese sogenannten Verhaltensregeln nach Artikel 40 DSGVO. Da kann also ein Code of Conduct geschaffen werden, wie das heißt, wo dann eben das Anonymisieren im Gesundheitsbereich festgelegt wird. Darauf könnte also aufgebaut werden, auf diesem Leitfaden, den wir entwickelt haben. Da muss natürlich immer abgewogen werden, welchen Wert liegt denn noch, welcher Wert liegt in anonymisierten Daten. Also es reicht nicht, wenn Sie Rechtssicherheit haben über den Vorgang des Anonymisierens und dann da datenschutzrechtlich ganz unangreifbar sind, wenn denn die Daten wertlos geworden sind, ja, dann haben Sie noch nicht viel gewonnen. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die die Forschung beantworten muss. Welchen Personalisierungsgrad müssen Daten haben? Wir haben ja noch zwischen den Klardaten und den anonymisierten Daten die pseudonymen Daten. Die gelten aber nach dem Datenschutzrecht als personenbezogen. Also da kommen die ganzen Pflichten aus der DSGVO trotzdem auf Sie zu. Das mag dann auch schwierig sein. Ja, das heißt, eventuell brauchen wir dann doch die Opt-out-Regelung. Also nach dem Motto, wir kommen, wir brauchen personalisierte Daten, anonyme Daten nützen uns nichts. Wir brauchen damit dann die Rechtsgrundlage. Wir brauchen damit dann ein aktives Zutun der Patientin und des Patienten. Das muss aber eben nicht die Einwilligung sein. Das kann auch der Widerspruch sein. Und ich sage mal, diese Art von Zeitenwende, ich benutze den Begriff mal ganz bewusst an dieser Stelle, den sehen wir in gewisser Weise auf europäischer wie auch auf deutscher Ebene. Zum Beispiel beim Steigern des Verbreitungsgrades der EPA. Wenn wir sagen, die Leute sind nicht aktiv genug einzuwilligen, sich eine EPA zu holen, dann drehen wir das Ganze doch um. Dann stellen wir ihnen weiter die Entscheidung an die Hand, indem sie widersprechen können gegen die EPA-Anlage. Aber wir erreichen einen ganz anderen Verbreitungsgrad damit. Die Selbstbestimmung ist letztlich gewahrt. Die wäre nur nicht gewahrt. Die würde gänzlich den Leuten genommen werden, wenn wir sagen, wir legen gesetzlich fest, dass die Daten verwendet werden dürfen, ohne Widerspruchsmöglichkeit, dass eine EPA angelegt wird, ohne Widerspruchsmöglichkeit. Eigentlich haben wir die Selbstbestimmung in dem Opt-out bei genauer Lesweise noch mit drin.
Und das würde ja auch dazu beitragen, dass wir die Datenbasis verbreitern, um die seltenen Krankheiten besser erkennen zu können. Das ist ja auch die Zielsetzung von Change for Rare, auf die ich hier nochmal konkret hinweisen möchte. Und um Ihr Beispiel vielleicht auch mal ein bisschen zu illustrieren, Anonymisierungskonzepte können ja komplexen, umfangreichen, auch zeitlich weiträumigen Datensatz deidentifizieren, indem man vorne den Namen rauslöscht, vielleicht noch die Adresse. Dann bleibt aber immer noch ein Rest des Risikos der Verkettung und der Reidentifikation. Und erst wenn wir den Datensatz so weit runtergeschrumpft haben, dass nur noch der von Jürgen Schäfer erwähnte Kaliumwert übrig geblieben ist, dann sind die Daten so anonym, dass keiner mehr was herausfinden kann bezüglich der Identität. Aber wir können den Datensatz eben auch nicht beforschen, weil nichts übrig bleibt. Das ist das Konundrum, in dem wir hier stecken. Und jetzt wollen wir schauen, wie das weitergeht auf der Gesetzgebungsebene. Bin ganz dankbar, dass Frau Stamm-Fiebig hier auch mit aktuellen Informationen da ist. Wir haben ja eine hohe Aktivität des Gesetzgebers, gerade im Bereich der Digitalisierung, und sind gegenwärtig in einer Phase, dass der Entwurf des Digitalgesetzes und des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes diskutiert und jetzt auch durch das Parlament noch gehen wird. Also die Lesungen stehen bevor. Und wir wollen mal darauf schauen, wie beeinflussen denn diese Gesetzesänderungen die Forschung und die Versorgung von seltenen Erkrankungen. Und vielleicht können wir dann auch, nachdem Sie uns einen kurzen Einblick und Ihren Eindruck davon geschildert haben, auf den einen Punkt zu sprechen kommen, wonach die Krankenkassen die versicherten Datensätze, Algorithmen unterstützt durchsuchen können. Da wollen wir dann ja vielleicht auch einen Augenblick verweilen. Also Frau Stamm-Fiebig, was kommt auf uns zu und wie nutzt das den Patienten mit seltenen Krankheiten in Bezug auf die aktuelle Gesetzgebung?
Also ich halte das für das Kernelement, dass wir jetzt diese beiden Gesetze schnell zügig verabschieden, was aber noch sehr großen Klärungsbedarf geben wird. Ich bin der festen Überzeugung und ich nehme das Wort auch nochmal auf, dieser Zeitenwechsel muss jetzt passieren. Ich glaube, dass es viele Chancen gibt und Sie haben gerade zu Recht gesagt, ja, es wurde vielen Patientinnen und Patienten in der Vergangenheit ja auch nicht ganz so leicht gemacht, an eine EPA zu kommen. Also das war sehr Krankenkassen unterschiedlich. Das war unter Umständen wirklich auch mit vielen Hindernissen verbunden. Deswegen bin ich jetzt froh, wenn wir diese Lösung bekommen, dass es heißt, jeder bekommt sie. Wir haben den Widerspruch, die Möglichkeit. Aber ich sehe die großen, großen Chancen, die uns die EPA bietet. Und ich glaube zu Recht, dass das auch große Hoffnungen im Bereich der seltenen Erkrankungen stillen kann. Ich bin nicht die EDV-Expertin. Ich weiß nur, dass wir darüber schon diskutieren müssen, wer welchen Zugriff auf Daten bekommt. Und das ist für mich schon ein Kernelement, die auch davon abhängt, wie die Akzeptanz bei der Bevölkerung und auch natürlich bei den Patientinnen und Patienten sein wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben diese Dinge klären. Klären, wie Zugriffe erfolgen können. Und Frau Professor Thun hat es ja schon ausgeführt. Ich glaube, wir müssen da ganz genau hingucken, weil eben auch Daten nicht nur zur Patientensicherheit und zum Weiterkommen bei den Erkrankungen führen kann, sondern weil sie eben auch missbräuchlich benutzt werden können. Und ich nehme da keine Seite aus. Und deshalb ist es für mich elementar, dass wir jetzt gut drauf schauen, wie wir das den Versicherten auch wirklich gut erklären können, dass es zu ihrem Nutzen ist, dass wir viele Dinge abbilden können, die wir heute nicht abbilden können im Bereich der Medikationssicherheit und anderem. Ich sehe eine Chance und ich sehe auch eine Bereitschaft. Ich argumentiere immer, Datenschutz wird vor allem unter den Gesunden diskutiert. Die Menschen, die wirklich auch die Chance sehen, dass wir Daten nutzen, wenn es um ihre eigene Erkrankung geht, ist eine ganz andere. Und ich glaube, das muss man auch herausstellen. Da ist auch die Chance, dass wir sagen, wir müssen in vielen Bereichen einfach besser werden. Deshalb, ich freue mich auf die Beratungen. Wir werden ganz genau darauf schauen, wer wann wie zugreift und welche Daten wie benutzt werden. Und deshalb noch einmal, ich sehe jetzt der Beratung echt mit viel Hoffnung entgegen, weil ich darauf schon 8,5 Jahre warte, dass wir endlich weiterkommen im Bereich der Digitalisierung. Und noch einmal, die EBA ist mehr Chance als irgendwie Schaden. Und deshalb, ich bin echt gespannt, wie es in der Beratung gehen wird.
Darf ich da mal eine etwas provozierende Frage stellen? Ist es nicht so, dass die Daten aus der ambulanten Versorgung, aus der stationären Versorgung und bezüglich der Verordnung der Arzneimittel als erstes und relativ vollständig bei der Krankenkasse zusammenkommen? Und ist es daher nicht geradezu denklogisch notwendig, dass wir dort ansetzen, um Muster zu erkennen und Auffälligkeiten zu bewerten und dann sagen zu können, hey, lieber Patient, hier ist was, geh doch mal bitte zu deinem Arzt. Wie bewerten Sie daher in diesem Kontext den Vorschlag des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes, einen entsprechenden Paragraphen 24b in das Sozialgesetzbuch mit dieser Option aufzunehmen? Vielleicht auch gleich im Nachklapp dazu dann noch Frau Professor Thun.
Also ich habe grundsätzlich, wie ich schon gerade angemerkt habe, nichts dagegen. Aber ich sage mal, das muss zum Nutzen der Patientinnen und Patienten sein. Und ich habe leider als Patientenbeauftragte meiner Fraktion eben auch Beispiele, wo Kassen Daten benutzen, wo ich es als fragwürdig empfinde. Und das ist eben mal der Punkt. Wir müssen sicherlich differenzieren zwischen dem normalen Versicherten und der Versicherten, die dann Anrufe bekommt, ob es nicht vielleicht Zeit wäre, wieder arbeiten zu gehen. Das haben wir alles in unserem System. Ich glaube, das darf man nicht weglassen. Aber im Bereich der Patientinnen und Patienten, es ist natürlich ganz anders zu sehen. Und ich glaube, da überwiegen die Chancen. Und nichtsdestotrotz ist es schon den Blick wert, wie wir diese Daten eben nutzen. Und deshalb bin ich ja auch froh, dass Frau Professor Thun das ganz kritisch begleitet. Und ich glaube, da haben wir auch eine gute Stütze, um das gut zu nutzen für die Versicherten, aber auch für die Patienten.
Frau Thun?
Ja,
Stichwort.
Ich darf wieder ganz konkret werden, wie immer. Naja, also es geht darum, dass wir Daten nutzen. Und wer braucht vor allen Dingen die Daten und wer kann vor allen Dingen auch Algorithmen evidenzbasiert evaluieren und auch erstellen? Das sind die Wissenschaftler und das sind natürlich die behandelnden Ärzte, die auch direkt am Patienten, der Patientin arbeiten, aber auch Patienten vielleicht selber. So, da sehe ich erstmal die großen Nutzenmöglichkeiten und ich bin da auf jeden Fall der Meinung von Frau Stamm-Fiebrich, dass wir genau diese Chance oder eigentlich von allen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass noch einer dagegen sein konnte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sehe jetzt nicht so viele, aber das gibt natürlich auch welche, die hier laut sind. Wir passen auf. Also wer ist wir? Das sind wir. Wir Techniker und Wissenschaftler passen unglaublich auf, dass eben nichts passiert. Und das ist auch unsere ethische, moralische Verantwortung. Desto wichtiger ist es auch, dass wir uns dann nicht nur die Technik anschauen, sondern auch die Prozesse, die dahinter liegen und auch, wie gesagt, fair die Daten eben auch zur Verfügung stellen. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit den Kassen diese große, riesige Aufgabe übernehmen. Einerseits der Prävention natürlich, aber auch vielleicht der Steuerung, der klugen Steuerung von verschiedenen Sachverhalten. Steht ja auch genau im Gesetz drin, 25b, wo man für verschiedene Anwendungszwecke, nämlich genau für seltene Erkrankungen, onkologische Erkrankungen oder AMTS-Impfungen und die chronischen Erkrankungen, da können wir uns schon vorstellen, es sind eigentlich fast alle Erkrankungen, die Möglichkeit haben, hier präventiv mit diesen vielen großen Daten etwas zu tun. Nun möchte ich aber nochmal dir, lieber Christian, wirklich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben widersprechen. Diese Daten sind weder in einer guten Qualität noch sind sie vollständig, weil sie beinhalten ausschließlich diese Ziffern, diese Abrechnungsziffern und sonst nichts. Wir haben keinerlei Laborwerte, wir haben keinerlei genetische Informationen. Wir bauen ja gerade genom.de noch auf oder ganz wenige. Ich sehe den genau. Und wichtig ist dann auch nochmal, dass man prozessual dann nochmal jetzt das begleitet, also mitbegleitet, dass man sagt, was passiert denn dann, wenn die Krankenkasse zum Beispiel den einzelnen Bürger anruft und es wäre eine Auffälligkeit da. Jetzt wird aber dieser Mensch von einem Arzt schon seit vielen Jahren behandelt und dieser Arzt oder die Ärztin, die wissen nichts davon. Es kommt zu Irritationen. Es hat etwas mit Vertrauen auch zu tun. Warum werde ich jetzt auf einmal angerufen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und hier würde ich empfehlen, dass man eben so einen Flag in die EPA mit hineinbringt. Und das machen die zum Beispiel in den nordischen Ländern. Der behandelnde Arzt, sofern die Patienten das möchten, bekommt eben eine Information. Ja, zum Beispiel auch der Patient hat das Arzneimittel auch wirklich abgeholt bei der Apotheke. Oder ja, es gab eine Prüfung bei der Kasse oder der Prüfung irgendwo anders. Ja, das, es gab ein Telefonat aufgrund eines Algorithmus. Und diesen Algorithmus, den muss man bitte auch erläutern, wie der funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die KI sich entwickeln wird in den nächsten 5 Jahren, wissen wir, das sind sehr selbstlernende Algorithmen. Da müssen wir auf jeden Fall als Wissenschaftler eben mitmachen, mit beteiligt sein. Und wir sind da. Es gibt sehr viele hier, die sich damit schon beschäftigen und den Krankenkassen hier auch helfen, dass es evidenzbasiert ist und bleibt. Ich möchte noch einen Satz sagen und ich glaube, das ist wirklich sehr deutsch, dass wir diese ganze TI und diese ganze EPA-Diskussion seit 20 Jahren sehr krankenkassenlastig führen. Das kann auch dazu führen, dass es nicht funktioniert. Also wir wissen ja, wie viele Patienten eine EPA haben und wir haben ja diese krude Idee entwickelt, dass man Menschen, ohne denen wirklich vorher zu erläutern, was das heißt, Abrechnungsdaten in die EPA hochlädt. Ich glaube, das macht kein Land der Welt. Es ist immer so, dass die Daten der Krankenhäuser oder der behandelnden Ärzte in die EPA überführt werden und nicht Abrechnungsdaten. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Aber das wäre eine andere Diskussion.
Ja, yeah. Change for Rare.
Ich würde noch mal ganz kurz.
Einen Augenblick bitte. Ich wollte auf Change for Rare und die Lösungskonzepte uns kurz zurückführen. Denn da geht es ja um eine intelligente EPA, in der diese Struktur gewährleistet ist. Und das ist ja spiegelbildlich jetzt nur die Rückseite von dem, was die Krankenkasse dann auch machen kann und mit den Daten hat und sieht und wo die Potenziale liegen. Und Jürgen Schäfer hatte sich hierzu gemeldet und ich würde ihn gerne als Mann der Praxis mal berichten lassen, wie denn so die Zusammenarbeit zur Datenauswertung mit einer Krankenkasse aussehen kann. Und vielleicht auch Sie, lieber Herr von Kalle, aus der Praxis, wo könnte man denn solche Daten dann ansetzen? Auch wenn Silvia Thun gerade gesagt hat, so toll sind die Daten gar nicht. Aber so ein paar Sachen geben Sie dann doch her.
Das, ja, also ich widerspreche wirklich auch sehr, sehr ungern, Frau Thun, aber in dem Moment muss ich wirklich sagen, da wären wir als Versorger doch schon zufrieden mit ganzen basalen Datensätzen. Und aus der Praxis kommen, muss ich Ihnen sagen, wir haben Tausende von jungen Frauen in Deutschland, die Depressionen haben nachdem sie eine Antibabypille genommen haben und nicht den Waschzettel lesen, dass es Depressionen machen kann. Und noch viel schlimmer bei hormonfreisetzenden Spiralen. So eine intelligente EPA, die würde das erfassen, die würde sehen, okay, da ist eine Spirale implantiert worden und 3, 4 Monate später muss die Patientin jetzt zum Psychotherapeuten, kann denn das mit der Spirale was zu tun haben? Das hängt Monate später nach und wenn es am nächsten Tag gleich passieren würde, denkt jeder dran, ja, das kann ja mit der Spirale zu tun haben, habe ich ja gestern gekriegt, heute bin ich depressiv, vielleicht hat es einen Zusammenhang, aber ein halbes Jahr später denkt doch niemand mehr dran. Aber die Krankenkasse hätte zum Beispiel diese Daten, die EPA hätte diese Daten und ich finde es unglaublich toll, also den Spruch muss ich mal merken, Herr von Kalle, die Patienten sollen keine Angst haben vor der Datennutzung, sondern die sollen Angst haben davor, dass man die Daten nicht nutzt. Und ich kann Ihnen Dutzende von Beispielen aus unserer Praxis benennen, wo das Nichtnutzen von Daten dazu geführt hat, dass Menschen Jahre, zum Teil Jahrzehnte lang gelitten haben. Und natürlich, deshalb ist es für mich auch schon emotional ein Punkt, wo ich sagen muss, wir haben die Daten, wir könnten morgen schon besser sein. Und ja, ich habe auch meine Erfahrung mit der wissenschaftlichen Auswertung von AOK-Datensätzen, mir ist es nach bis heute noch nicht gelungen, obwohl ich sicherlich kein nicht anerkannter Wissenschaftler bin, Daten von der AOK für eine ganz konkrete Fragestellung zu Corona-Problemen zu kriegen. Das habe ich nicht rausgekriegt, obwohl ich da sogar mit dem Geschäftsführer und was telefoniert habe. Deshalb ist es wichtig, dass renommierte wissenschaftliche Einrichtungen einen Forschungszugang kriegen, der niedrigschwellig angelegt ist. Und das ist, wie Herr von Kalle sagt, wichtig für die Patienten. Und ich bin mir absolut sicher, wenn wir eine intelligente EPA haben, wo die Patienten einen unmittelbaren Nutzen haben, nämlich dass sie merken, dass eine Medikamenteninteraktion, das wird sofort gemeldet, wenn eine Missstimmung ist, wenn Laborwerte da rangiert sind. Wir brauchen aber die Laborwerte gar nicht. Das reicht, wenn die Rechnung vom Augenarzt kommt, weil die Sehkraft sich plötzlich verschlechtert und ein paar Monate vorher halt eine neue Hüfte eingebaut worden ist. Dann sind es ja solche Momente, die man durchaus nutzen kann, wenn man das intelligent hinterlegt. Und deshalb, ich würde auch so sagen, klar ist es ärgerlich, dass die EPA 20 Jahre später kommt, wie wir es eigentlich geplant haben. Aber vielleicht haben wir auch die Gnade der späten Geburt in dem Fall, dass wir halt aus den Fehlern, die andere mit solchen Systemen gemacht haben, lernen können. Oder umgekehrt, in Österreich oder in vielen anderen Ländern funktioniert es ja auch. Ich meine, wir brauchen das Rad auch nicht immer neu erfinden in Deutschland, wenn es irgendwo anders da schon läuft. Vielleicht können wir das einfach adaptieren und auf unser System maßregeln. Also deshalb, ich bin absolut überzeugt, dass die EPA wichtig ist. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Daten wichtig sind. Und ich bin auch davon überzeugt, und da würde ich Christian Dirks unbedingt recht geben, dass wir die Daten von der Krankenkasse nutzen sollten, weil viele Dinge verlieren sich im System. Da ist ein Facharzt dabei, da ist der Hausarzt dabei, vielleicht kommt noch ein Heilpraktiker dazu. Aber die Krankenkasse, die haben in der Regel die kompletten Datensätze. Und für Langzeitdaten, welcher Hausarzt weiß denn vor 10 Jahren, welches Antibiotikum er dem Patienten verordnet hat? Der Hausarzt ist schon lang in Rente und hat die Praxis zugemacht. Aber die Krankenkasse kann das, wenn sie dürfte, noch aus ihrem Bestand rausfinden. Wir kennen das Problem mit manchen Antibiotika, die erst 10 Jahre später eine Aortendissektion auslösen. Das sind Dinge, die kann man wissenschaftlich erforschen. Da könnte man auch den Gendefekt vielleicht rauskriegen, welches Medikament bei so einer Konstellation nicht gegeben werden darf. Aber wir kommen an die Daten nicht dran, weil die Krankenkasse uns das nicht geben wird. Also und da wird man wahnsinnig als Kliniker.
Jetzt habe ich als Moderator die dankbare Aufgabe, auch die Beteiligung unserer Zuschauer ein bisschen hier einzustreuen. Da kam also ein Kommentar, nämlich die Krankenkassen sollten in keinem Fall, in Großbuchstaben geschrieben, die Hoheit über die Patientendaten haben. Das haben wir ja auch so nicht besprochen, dass es um Hoheit geht, sondern um die Auswertungsmöglichkeiten. Aber wir merken schon, hier ist eine sehr polare Diskussion. Auch noch eine ganz interessante Frage.
Ja, aber
Frage,
darf die Krankenkasse dem Patienten zumindest schreiben, dass es möglicherweise gefährlich ist für ihn, wenn er dieses Medikament weiternimmt? Oder möchte er das schlucken, bis er das von einem Notarzt erfährt?
Ja, guter Punkt. Das ist das, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren herauskristallisiert werden soll. Wie weit dann die Kommunikations, Rechte oder aber eben auch Pflichten in einer solchen Situation reichen. Denn das Wissen kann ja dann auch dazu verpflichten, zu kommunizieren. Und so wie ich den Gesetzesentwurf jetzt verstanden habe, wenn die Kasse sich der Aufgabe unterzieht, das zu analysieren, dann muss sie bei vorliegenden Ergebnissen auch kommunizieren. Hier kommt eine weitere Frage. Die Krankenhausreform erwähnt die seltenen Erkrankungen nicht. Wie kann sichergestellt werden, dass die besonderen Bedürfnisse der Patienten auch im Rahmen der Krankenhausreform berücksichtigt werden? Also wie können hier die Zentren auch in die Koordinierungs- und Vernetzungsaufgabe der Universitätsmedizin aufgenommen werden? Das ist jetzt in den gegenwärtigen Lösungskonzepten von Change for Air im Lotsenprojekt angerissen, angeschnitten, das Thema. Wir werden das sicher weiter verfolgen. Ich würde jetzt gerne aber auch noch Christoph von Kalle das Wort geben zu der Frage, wie schätzen Sie die Relevanz der Auswertung von den Daten aus der elektronischen Patientenakte spiegelbildlich jetzt auch im Kontext des Gesetzesentwurfs zur Auswertung der Krankenkassen ein, aus der Sicht eines Arztes, der am Patienten dran ist?
Vieles ist schon gesagt worden und ich glaube, man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Den Datenbestand, den eine Kasse hat, weil sie Gesundheitsleistungen abrechnet, ist der eine, der sozusagen der klassische Krankenkassendatenbestand. Der kann durchaus informativ sein. Ist für den Patienten eine bestimmte Impfung abgerechnet? Ist ein bestimmtes Medikament abgerechnet worden? Welche anderen Untersuchungen, welche anderen Medikationen gibt es? Gleichzeitig ist das, was Silvia Thun gesagt hat, natürlich korrekt. Die inhaltliche Information der Daten, also welcher Laborwert war es oder was war auf dem CT- oder Röntgenbild drauf, den hat die Kasse ja nicht zur Verfügung. Dann bekommen wir jetzt eine zweite Ebene, wenn die Kasse sozusagen der Hort der Lagerung der EPA ist, ist natürlich im Prinzip ein Datenbestand auch dann mit inhaltlicher Information quasi im Zugriff der Kasse. Das würde ja aber nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Instanz, die dann diese Untersuchungen an den Daten vornimmt, gleichzeitig die behandelnde Kasse sein muss. Man kann ja diese Aufgaben, denke ich, relativ eng umrissen beschreiben. Wann kann die Kasse sozusagen aus eigenem Antrieb aktiv werden, aber welche Daten stellt man zum Beispiel regelhaft oder in einem vereinfachten Verfahren für solche Untersuchungen, wie es eben gerade genannt ist, zur Verfügung und wer führt die Untersuchungen dann durch? Da ist ja die Kasse nicht notwendigerweise die Organisation, die das meiste medizinische Fachwissen hat an der Stelle und natürlich gibt es auch ein möglichen inhärenten Interessenkonflikt, wenn jetzt zum Beispiel die Konsequenz aus dieser Information sehr hohe Kosten verursacht oder in anderer Weise für die Krankenkasse selbst auch belastend sein könnte. Also da muss man, denke ich, nochmal in Ruhe drüber nachdenken und sich das sehr genau anschauen. Wer wird da auf der Basis welcher Daten letzten Endes handeln? Noch zu einem anderen vorgenannten Punkt würde ich auch gerne erwähnen, die Anonymisierung ist eben auch sehr wichtig oder eigentlich die Pseudonymisierung, denn eine komplette Anonymisierung zerstört natürlich die Möglichkeit für den Patienten selber etwas über die Erforschung an den eigenen Daten zu erfahren. Das ist ja gerade bei den seltenen Erkrankungen, wo es wirklich nicht so viele Patienten gibt, ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele dieser Patienten ein vitales Interesse daran haben, wenn an ihrer, in Anführungsstrichen, Erkrankung geforscht wird und an ihrem Datensatz, dass sie für Dinge, die eine therapeutische Relevanz für sie selber hätten, gerne auch tatsächlich lernen würden. Also ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Patienten, die tatsächlich von schweren Erkrankungen betroffen sind, nicht möchten, dass sie komplett anonymisiert werden.
Ja, liebe Experten, liebe Zuschauer, Sie merken es, man kann diese Diskussion gar nicht führen, ohne dass man völlig intensiv in so eine Datendiskussion hineinschlittert. Wir haben aber bei Change for Air, bei den fünf Lösungskonzepten auch noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, den ich jetzt gar nicht auslassen kann, nämlich die Bildung der Patientenexperten. Und Frau Stamm-Fiebig, Change for Air hat ja da einen Vorschlag gemacht zur Stärkung und zum Kompetenzaufbau, zur Entwicklung eines Curriculums. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, damit wir Patienten erfolgreich in solche Prozesse einbinden können?
Es ist, ich hab das mit wirklich sehr viel Interesse verfolgt, wie klar durchdacht diese Qualifizierung der Patientenfürsprecher und der Patientenhilfe und Organisationen hier geplant ist. Wenn wir immer über Patientenlotsen sprechen, dann hat es damit sehr viel zu tun, dass man oft daran denkt, dass man so in diese Ecke dieser Peer-to-Peer-Beratung kommt. Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Module schaffen, wie man sich qualifiziert. Wer unser System kennt, weiß, dass er ohne grundlegende Kenntnisse des Systems eigentlich nicht weiterkommt. Und deswegen glaube ich, es ist ein guter Schritt zu sagen, wir qualifizieren hier. Natürlich kommt dann sofort die Fragestellung, wie können wir das abbilden? Wie können wir das finanzieren? Wie können wir das auch wirklich darstellen? Und es wird natürlich auch etwas sein, wie man weiter auch die Verankerung in allen Bereichen, wo es darum geht, dass Patienten, Organisationen Mitsprache erhalten sollen, wie man das etabliert, weil dann muss man es auch hinterlegen. Also ich finde es total spannend, wie Sie das andenken. Und ich hoffe, dass man vielleicht da mal in einem Modellprojekt sowas wirklich machen kann mit einer Qualifizierung, wohlwissend, dass wir immer ein Problem haben, dass wir alle guten Modelle, die wir ausprobieren, dann in die Versorgung wirklich etablieren können. Aber ich halte den Vorschlag für angebracht und ich weiß auch, wie schwierig es ist, in dem System wirklich mit Stand zu halten. Deshalb kann ich Sie nur zu beglückwünschen zu diesem Vorschlag der Qualifizierung von Patientenfürsprechern.
Ja, klasse. Das macht uns natürlich auch echt Mut und gibt der Arbeit Sinn, wenn wir wissen, es wird gehört. Und wir werden uns bei unserer nächsten Runde zur Konkretisierung natürlich auch daran festhalten können. Ein weiterer Schritt, den wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, ist der bezüglich der Lotsen. Und ich wende mich jetzt hier nochmal an Jürgen Schäfer. Welche Qualifikation soll der Lotse haben? Wie sollte die Inanspruchnahme der Lotsen geregelt werden? Denn hier wollen wir ja dann auch einen Vorschlag entwerfen, den wir dem Gesetzgeber vorstellen möchten.
Ja, zuerst mal ein ganz dickes Dankeschön an Frau Stamm-Fiebig. Das macht wirklich Mut, wenn man, sagen wir, von Ihre Zeit ist das so wertschätzend anerkennt, wo wir uns ja tagelang den Kopf zerbrochen haben drüber. Aber man muss sagen, dass Sie haben vollkommen recht, eine Qualifikation ist natürlich notwendig. Im Moment läuft es ja doch sehr über Patienten-Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen, die das allesamt im Ehrenamt machen und aber Experten für ihre eigene seltene Erkrankung geworden sind dadurch und unglaublich viel Hilfe. Also wir empfehlen auch unseren Patienten immer die Aufnahme, Kontaktaufnahme mit Patienten-Selbsthilfegruppen, weil das eigentlich stabilisiert in jeder Beziehung. Und ich wäre auch sehr dafür, dass diese Patienten-Selbsthilfegruppen auch eine bessere Unterstützung finden in der Gesamtgesellschaft und halt nicht alles in Eigenregie machen müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für diese Lotsenfunktion oder, wie ich es ganz gern sage, Kümmerer-Personen, wir haben halt schon unglaublich tolle Unterstützer, die sich jetzt vielleicht nicht für das spezielle Krankheitsbild so auskennen, das ist aber auch gar nicht notwendig, sondern die wissen, wie kriegt man denn einen Arzttermin? Es ist ja irrsinnig, die Patienten müssen 5 oder 6 Fachärzte aufsuchen, jedes Mal müssen sie ein halbes Jahr warten, da sind sie nach 3 Jahren noch nicht mit der Diagnostik durch. Das heißt, wir brauchen Experten, die auch wissen, wie kommt man in diesem System zurecht. Ich habe alle Achtung vor den Kolleginnen und Kollegen von der Achse e.V. oder VDK. Ich habe auch Vorträge bei der VDK gehalten. Da habe ich selber noch was dazugelernt, wenn man dann abends zusammensitzt und die erklären, wie man denn einen Rollator mitfinanziert kriegt und wie man das, also solche Dinge sind doch dann, die praktisch notwendig sind. Und solche Personen, die jetzt schon im Ehrenamt sind, wenn man die gewinnen könnte für eine Tätigkeit dann professioneller Art, sicherlich mit der einen oder anderen Weiterbildung, die dann in den Zentren für seltene Erkrankungen ja geleistet werden können oder an entsprechenden Einrichtungen, das wäre, glaube ich, wichtig. Und die Verordnung, glaube ich, könnten wir ähnlich regeln wie die Verordnung von einer Physiotherapie oder von einer Diätberatung oder was immer, das dann der betreuende Hausarzt oder halt das entsprechend verantwortliche Zentrum in der Lage ist, es zu rezeptieren und dann halt eine zeitgemäße Aufwendungsabrechnung stattfinden kann.
Das sind doch mal ganz konkrete Vorgaben, die wollen wir auch gerne konkret weiter ausbauen und in einen Vorschlag überführen. Dazu aber jetzt noch eine Frage an Herrn von Kalle. Sie sind ja erfahren, ich will nicht sagen leidgeprobt, aber doch immerhin. Einige Förderprojekte haben Sie ja erfolgreich auch weitergetragen, auch beim GBA, beim Innovationsfonds. Und nun hat Change for Rare vorgeschlagen, ein Projekt zur Untersuchung der Qualitätsverbesserung durch die Lotsenversorgung zu entwickeln und beim GBA zu beantragen. Sie wissen, was man dafür machen muss. Sie kennen die Erfolgsfaktoren. Was muss bei der Entwicklung eines solchen Projekts denn beachtet werden? Wie gehen wir da vor?
Man muss sehr genau definieren, was die Fragestellung ist, die man tatsächlich untersuchen will. Also möchte man untersuchen, ob sich die Behandlungsqualität verbessert? Möchte man untersuchen, ob sich etwas an der Kostensituation der Erkrankung ändert? Zielt man ab auf eine Verbesserung von Lebensqualität? Es ist bei so einem Projekt enorm wichtig, sich im Vorhinein zu überlegen, und zwar natürlich auch mit den Kassen und den Experten aus dem Kostenträgerbereich zusammen, welche sozusagen Untersuchungen möchte man tatsächlich vornehmen? Was ist der finanzierenswerte Mehrwert, der bei einem positiven Ausgang dieses Projektes dann dazu führt, dass es tatsächlich in die Regelversorgung übernommen wird? Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, wie natürlich bei jeder wissenschaftlichen Arbeit dann eigentlich auch, dass man sich im Vorhinein überlegt, was möchte man denn ganz genau messen. Das heißt nicht, dass es nicht unterwegs auch zu Überraschungen kommen kann oder dass man zusätzliche Erkenntnisse gewinnt, aber ich glaube, das ist ganz wesentlich, damit es zu einem möglichst glatten Übergang in die Regelversorgung kommen kann in so einer Situation.
Okay, vielen Dank. Da werden wir sicher auch weiter dran arbeiten und versuchen, das auf dem Wege zu verstetigen. Und ich habe noch eine letzte kurze Frage an Frau Stamm-Fiebig. Sie haben sich in unserem letzten Interview ja zur Unterfinanzierung der NAMSE-Zentren geäußert. Wie können wir denn solche wichtigen Konzepte wie das mit den Lotsen für Patienten mit seltenen Krankheiten flächendeckend einführen? Und was brauchen die Zentren dafür?
Also da ist schon meine große Hoffnung, wenn wir mit der Krankenhausreform wirklich weiterkommen, dass wir auch mit den Zentren ein großes Stück weiterkommen. Sie wissen, dass wir da nicht alleine in der Finanzierungsverantwortung stehen. Da haben wir eben eine Verantwortung auch der Bundesländer, was es nicht leichter macht an der Stelle. Aber wir sehen eben auch, dass wir die Mehrheit der Menschen ja ambulant betreut wird und in Institutsambulanzen betreut wird. Und deshalb muss man jetzt darauf ganz genau schauen, wie wir auch diese ambulanten Strukturen wirklich in den Krankenhäusern abbilden. Ich glaube, dass das keine einfache Aufgabe wird. Ich merke auch hier schon, wie in dem System leider wieder mal das Gezerre begonnen hat, weil man glaubt, dass irgendjemandem etwas weggenommen wird. Aber gerade im Bereich der Seltenen bin ich der festen Überzeugung, dass die Patientinnen und Patienten in Zentren behandelt werden müssen und dass es dafür eine auskömmliche Finanzierung gibt, was uns auch wirklich einen Schub geben würde, wenn wir in der Krankenhausreform und vor allem der Finanzierung hier weiterkommen. Ich weiß, dass die Länder das auch wissen, dass sie da auch einen wunden Punkt haben. Allein und Herr Professor Schäfer, über die DRGs, glaube ich, müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Aber auch der EBM deckt es eben nicht ab. Und deshalb braucht es eine andere Finanzierung in dem Bereich. Ich hoffe da, dass wir weiterkommen. Genauso wie wir hoffentlich auch weiterkommen bei den ASVs. Auch ein Wunderpunkt, wenn es um Seltene geht. Also ich habe da große Hoffnung. Und wenn wir die Hybrid-DRGs, müssen wir das Wort leider wieder benutzen, aber wenn es die dann gibt, dann hoffe ich auch, dass uns die in dem Bereich weiterhelfen und dass wir den Versicherten und vor allem den Patientinnen und Patienten klar machen können, dass sie dort eben am besten versorgt werden. Ich glaube, da hapert es auch noch viel an Wissen. Da haben wir noch viel Aufholbedarf, weil die meisten Menschen eben nicht wissen, was eine Zentrensversorgung für sie bedeuten würde. Und deshalb, große Hoffnung auch an die Reform für die Krankenhäuser.
Ja, danke schön. Wir starten jetzt zum Abschluss dieser zweiten Runde mit den konkreten Vorschlägen wieder in ein Polly. Und da haben wir auch wieder vier Antwortmöglichkeiten. Beim ersten geht es darum, brauchen wir vielleicht, bevor wir die Patientenpartizipation weiter ausbauen. Ein Glossar, mit dem wir die Definitionen und gängigen Begriffe im Umfeld der Patientenbeteiligung einmal aufzeigen, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Das zweite ist, entwickeln wir ein Curriculum zur Aus- und Weiterbildung für die Patientenexperten oder für die Patientenlotsen oder für Aufklärungsgespräche. Das sind Ansätze, die hier auch in den Blick genommen werden und von Change for Air konkret vorgeschlagen wurden. Und drittens, wie sieht es aus mit den Anforderungen für die Patientenbeteiligung und die Zielfunktionalitäten einer elektronischen Patientenakte? Ist das etwas, was Sie für prioritär erachten würden? Und der vierte Punkt ist dann, gehen wir in Pilotprojekte zur Erprobung der neuen Modelle, zum Beispiel über ein Pilotprojekt zur Ausbildung der Patientenexperten. Und Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit abzustimmen. Danach teilen wir mit Ihnen die Auswertung. Ich will noch ein paar Worte zu den Schlagworten verlieren, die Sie jetzt bei der Abstimmung sehen. Das Glossar beschäftigt sich dann mit den einschlägigen Begriffen aus der Patientenbeteiligung, die leider nicht einheitlich verwendet werden. Ich sage nur Patient Activation, Patient Activation, Empowerment, Patient Participation, viele englische Fachworte, die da zum Einsatz kommen, Patient Advocates. Da sieht Change for Air auch die Notwendigkeit, einmal aufzuräumen, damit wir auf einer gemeinsamen Basis arbeiten können. Die Curricula zur Aus- und Weiterbildung der Patientenlotsen oder für die Aufklärungsgespräche sind also auch ein Bestandteil im Versorgungsprozess, der ausgebaut werden könnte, um hier weiterzukommen, auch um klarzustellen, wovon reden wir und mit wem können wir reden. Hier geht es also darum, auch neben der möglicherweise ja schon vorhandenen Betroffenenkompetenz auch die Krankheitskompetenz und die Systemkompetenz zu stärken. Die Formulierung der Anforderungen für die Prozesse der Patientenbeteiligung sind etwas, das von Change for Air auch schon relativ konkret angedacht wurde und das dann etwas ausgebaut werden müsste im konkreten Zustand. Und jetzt bekomme ich auch gleich die Ergebnisse dieser Umfrage, damit wir auch rechtzeitig fertig werden können. Die letzte Frage zielt dann auf das Pilotprojekt zur Erprobung der neuen Modelle. Und hier haben wir jetzt eine relativ gleiche Verteilung mit einem leichten Vorsprung für die Erprobung der neuen Modelle in der Frage 4, zum Beispiel über die Ausbildung von Patientenexpertinnen, dann gefolgt von der Formulierung der Anforderungen und den Entwicklung der Curricula, die mit 25% etwa gleich aufliegen, während nur 16% sich der ersten Frage angeschlossen haben mit dem Glossar. Nun, wir haben noch einen Hinweis, denn neben den Experten aus dieser Runde haben ja noch 10 weitere Experten sich mit den Erkenntnissen und Lösungskonzepten von Change for Air auseinandergesetzt und das Whitebook zur Verbesserung der Menschen mit seltenen Erkrankungen erstellt. Und Sie finden das, liebe Zuschauer, auf der Change for Air Website als Möglichkeit zum Download, das wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. Sie sehen jetzt den entsprechenden QR-Code. Und während Sie versuchen, den abzulichten oder aufzunehmen, will ich noch kurz berichten, was mir während meines Medizinstudiums passiert ist. Denn da hatte tatsächlich ein Patient einen erniedrigten Kaliumwert. Und einer meiner Kommilitonen sagte, na, das wird ein Morbus Addison sein. Und der Dozent sagte, naja, wenn Sie hinter sich Pferdegetrappel hören, dann denken Sie doch auch, das sind Pferde. Und Sie denken nicht, da sind vielleicht Zebras am Laufen. Und das ist das, was wir uns ein Leben lang immer wieder haben vorhalten lassen, dass wir eben nicht daran denken sollen, dass Patienten seltene Erkrankungen haben, auch wenn die Symptome möglicherweise passen würden. Und so selten sind die Seltenen gar nicht, denn weltweit leben 400 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung, 4 Millionen davon allein in Deutschland. Das sind fast so viele, wie Berlin Einwohner hat. Und deswegen setzen wir uns ja auch bei Change for Air für diese Patienten ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren Experten und Expertinnen, liebe Teilnehmer dieser Runde, wir haben tatsächlich 90 Minuten diskutiert. Das ist in der heutigen schnelllebigen Zeit der YouTube Codes und Twitters und anderen tatsächlich noch Formate gibt, die sich so lange halten und die auch Zuschauer und Zuhörer bekommen, finde ich total bemerkenswert. Wieder einmal hatte ich vorher die Sorge, na, ob wir die 90 Minuten tatsächlich interessant anfüllen können. Und wieder einmal stehe ich um 18 Uhr in der Situation, dass ich sage, eigentlich hätten wir noch mehr Zeit gebraucht, weil es gibt so viele spannende Fragen und wir sind auch so konkret in den Lösungsansätzen, dass ich doch sehr hoffe, dass die eine oder der andere aus dieser Diskussion etwas mitnehmen konnte. Ich kann jedenfalls für mich sagen, dass das auf jeden Fall so war. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen im Panel und hoffe, dass alle, die zugeschaut und zugehört haben, auch hier einen Nutzen für sich erkennen konnten und die Bedeutung der Qualitätsverbesserung für die Versorgung der Patienten mit seltenen Krankheiten erkennen und anerkennen. Und ich sehe, dass wir im Projekt Change for Rare unsere Arbeit fortsetzen werden und konkrete Vorschläge in die Umsetzung bringen wollen in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen.